Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über diese Woche. Denn diese Woche ist die Woche der Entscheidungen. Von morgen, Dienstag an, folgen Tag für Tag bis Freitag die wichtigsten Zahlen aus Finanzpolitik, Aktien und Arbeitsmarkt. Und das wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr deutlich im Bitcoin-Kurs niederschlagen. Heute ist Montag, der 30.01.2023. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist BTC Echo Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, alten Chartflüsterer, wie ist die Lage in Berlin?
Ja, hi Peter. Soweit. Ich erwarte der wichtigen Daten diese Woche. Liebe Grüße nach Köln zurück.
Ja, danke. Eine sehr spannende Woche, die uns bevorsteht. Wir starten wie immer mit unserem Marktupdate, vorher aber noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Übermorgen, am Mittwoch, dem 1.2., kommt die Februar-Ausgabe unseres Magazins raus. Darin haben wir in der Titelstory einen intensiven Blick auf 5 vielversprechende Kryptocoins geworfen. Wenn ihr diese Ausgabe für 25% weniger abstauben wollt, dann nutzt gerne unseren Rabattcode INVEST. Invest wie dieser Podcast. So, und jetzt schauen wir im Marktupdate zunächst auf den Bitcoin-Kurs. Bitcoin rennt ja seit ungefähr dem 11. Januar sehr steil nach oben und hat seitdem 2 bullische Bewegungen hingelegt. Die letzte Woche war dann nach der zweiten Bewegung mal wieder Seitwärtsphase angesagt. Der Markt konsolidierte, hat sich aber auch ein neues Jahreshoch bei fast 24.000 US-Dollar gegönnt. Stefan, was war denn da los?
Ja, Peter, also zunächst muss man erstmal sagen, das war die letzte positive Handelswoche, ist definitiv wieder auf gute Zahlen aus Amerika zurückzuführen. Wir hatten zwar etwas schwierige Zahlen seitens Microsoft, das Cloud-Geschäft hakt da so ein bisschen, aber Tesla hat es dann mal wieder rausgerissen. Ich meinte letzte Woche auch zu Jan, Tesla wird wichtig, Tesla ist Bitcoin-Holder. Dementsprechend kam da ein deutlicher Impuls, wer in Tesla-Aktien investiert war, Glückwunsch. Die haben seit Jahresanfang, ich weiß gar nicht, 60% im Kurs hinzugelegt, also massiv, ähnlich stark, also stärker als Bitcoin noch. Und zudem waren es dann tatsächlich starke Marktdaten aus den USA. Wir hatten da weniger Neuanträge beim Arbeitslosengeld. Und zudem insgesamt waren die Zahlen einfach durch die Bank, kann man eigentlich sagen, solide. Und das hat dann die Börse in den USA mal wieder genutzt und direkt zum nächsten Anstieg gerufen, im Grunde genommen. Ja, also und am Freitag kam dann eigentlich ein neues Verlaufshoch beim S&P 500 und im Nasdaq. Also die haben beide neue Jahreshochs ausgebildet. Und insbesondere der S&P 500, hatten wir vorhin noch kurz drüber gesprochen, hat eine wichtige Trendlinie zurückerobert. Diese auch schon sogar mit dem Retest zur Mitte der Woche dann auch bestätigt. Da müssen wir mal sehen, inwiefern das jetzt auch in dieser Woche hält. Wir wissen ja beide, diese Woche wird wichtig, hast du ja schon angesprochen. Und da schauen wir dann einfach mal, was tatsächlich jetzt in den Tagen kommt, ne?
Ja, aber klingt für mich so, als hätten die klassischen Märkte unseren Bitcoin da ein bisschen mitgerissen.
Ja, also unter der Woche war es definitiv der Fall. Jetzt fragen sich wahrscheinlich die Leute, was war am Wochenende los? Wir hatten gestern Abend einen kurzzeitigen Squeeze auf, ich glaube 23.966 war das Hoch bei Coinbase. Das ist tatsächlich so ein Stück weit auch wieder auf den Short-Squeeze zurückzuführen. Man konnte wieder sehen, dass da ganz viele Anleger sich hochgehebelt nördlich der bisherigen Wochenhochs positioniert hatten. Und die wurden dann mal wieder abrasiert gestern Abend. Leider hat das, ja, konnte der Kurs nicht gehalten werden. Wir sind dann jetzt, seit im Grunde genommen den frühen Morgenstunden sind wir wieder ein bisschen in der Korrektur, haben den momentan wieder im Bereich um 23.000 und haben fast 4% von dem Hoch wieder abgegeben. Da muss man einfach mal sehen. Tendenziell ist es tatsächlich so, dass wenn man unter geringen Umsätzen am Wochenende so eine Bewegung sieht, viele Leute immer denken, oh, das wäre dann ja bullisch. Es ist manchmal sogar eher bärisch zu sehen, zumindest kurzfristig, weil wenn dann die Institutionellen zum Wochenstart wieder reinkommen, die wollen natürlich nicht zu den Preisen mal 24.000 kaufen, sondern die drücken das Ding dann erstmal wieder ein Stück weit runter, sodass dann für die wieder in den, ja, der Bereich kommt, wo sie eventuell kaufen würden. Aktuell handeln wir jetzt seit ein paar Stunden handeln wir wieder in der Seitwärtsrange seit 21. Januar zwischen 22.300 und 23.400 US-Dollar.
Ja, wenn dann die Profis von den Institutionellen am Montag wieder die Märkte betreten, wird dann oft das einkassiert, was die Retail-Trader unter geringem Volumen am Wochenende fabriziert haben. Aber es ging ja nicht nur bei Bitcoin jetzt in letzter Zeit nach oben.
Ja, wir haben da auf jeden Fall eine Tendenz, eine freundliche, bei ein paar anderen Kryptoprojekten, also primär großen Kryptoprojekten. Wir hatten ja in der letzten Woche über Aptos gesprochen, der ja wahnsinnig performt hatte. Und ja, jetzt sind dem so zumindest ein Teil der größeren Kryptowährungen gefolgt, unter anderem Avalanche und Phantom, die hier positiv herausstechen. Muss man einfach mal sehen.
Gibt es da auch Gründe für?
Ja, also wir hatten bei Avalanche, das hatten wir ja auch, ich glaube, vor ein paar Wochen schon, dass die haben ja eine Amazon-Partnerschaft verkündet. Oft ist es so, wenn so eine neue Partnerschaft kommt, dann wird das vom Markt immer ja so in der ganz ersten Reaktion erstmal positiv aufgenommen, aber dann trendet der erstmal seitwärts, dann vergessen die Leute nämlich so ein bisschen, dass da eigentlich was sehr Positives war und dann akkumulieren im Grunde genommen ja größere Investoren über die Zeit dann erstmal ein paar AVAX-Token in diesem Fall und haben dann dafür gesorgt, dass die diese Woche wieder hochgeschossen sind.
Ja, eine Partnerschaft mit Amazon ist mit Sicherheit nicht die schlechteste News.
Ja, und bei Phantom hat tatsächlich eine Partnerschaft mit Axela Network, wird nicht vielen Leuten was sagen, aber Axela ist so ein Network, was es ermöglicht, Fähigkeit ermöglicht, Cross-Chain-Interoperabilität aufzubauen. Und dadurch, durch diese Partnerschaft, hat Phantom jetzt die Möglichkeit, dann zukünftig mit 30 weiteren oder mehr sogar 30 weiteren Blockchains zu kommunizieren.
Klingt gut.
Ja, aber bei aller Vorfreude muss man jedoch bedenken, dass der Markt nun sehr weit gelaufen ist. Das habe ich in der Vorwoche schon mal gesagt. Insofern darf diese Konsolidierung, die wir aktuell so ein bisschen gesehen haben in den letzten 3-4 Handelsstunden, darf da jetzt auch erstmal nicht verwundern und ist auch nicht schlimm übergeordnet für die Bullen. Also wie gesagt, jeder Anstieg verläuft in Wellen und wir haben ja seit Jahresanfang da wirklich einen brachialen Anstieg gesehen. Insofern ist es auch mal okay, wenn wir mal eine Verschnaufpause einlegen.
Ja, absolut. Das ist das, was ich meinte. Seit dem 11. Januar ungefähr gab es diese zwei Bewegungen und die sind eigentlich kaum, klar, es gab nach jeder Bewegung eine Konsolidierung, aber es gab eigentlich kaum eine Gegenbewegung und das ist in der Tat im Moment ein sehr starker Trend. Und eigentlich tut es dem Chart und damit auch dem Bitcoin-Kurs gut, wenn da eine vernünftige Gegenbewegung immer wieder stattfindet, Gewinnmitnahmen stattfinden und das Ganze sich quasi so gesund und organisch nach oben entwickeln kann. Alles, was zu steil steigt, wird am Ende auch nur wieder genauso steil nach unten kommen, weil es einfach nicht auf einem vernünftigen Fundament steht. Und im Moment gucken ja viele auch auf den RSI oder RSI-Indikator. Und wie du gerade sagtest, der Markt ist weit gelaufen und dieser Indikator, der ist jetzt schon seit langem über 70 und damit im überkauften Bereich. Und zusätzlich hat er eine bärische Divergenz ausgebildet. Also was heißt bärische Divergenz? Das heißt, dass dieser RSI oder der relative Stärke-Indikator, der geht die Preisrallye nicht mehr mit. Also das, was wir bei Bitcoin gesehen haben, diese zwei starken Anstiege, immer mit neueren Hochs, das geht er nicht mehr mit. Und der bildet halt tiefere Hochs aus. Und jetzt haben wir diesen, also das nennt sich dann bärische Divergenz, ne, weil es divergiert vom Preisverlauf, vom Bitcoin-Chart. Und jetzt haben wir diesen RSI-Indikator schon seit längerem im überkauften Bereich mit Rekordwerten, weit über 70, geht glaube ich Richtung 90 und jetzt noch diese bärische Divergenz dazu. Bedeutet das automatisch, ich frage es mal ein bisschen provokant, dass man da jetzt wild reinshorten sollte?
Ich glaube, das ist das, was momentan den Kurs dann immer treibt. Das ist tatsächlich auch das, was wir jetzt am Wochenende wieder gesehen haben. Die Leute sehen, oh, das ist ja alles überkauft und wir haben ja jetzt auch diese Seitwärtsphase seit 21. Januar gehabt. Dann packe ich da drüber einfach oder positioniere mich an der Oberkante short, am besten hoch gehebelt, weil wenn er dann runterfällt, dann mache ich ja ganz schnell ganz tolle Gewinne. Das ist kann gut gehen, muss nicht, kommt aber auch mal ein bisschen auf den Zeithorizont an. Also ob dieser Indikator für eine größere Korrektur gut ist oder nur für eine kurzfristige Zwischenkonsolidierung, ja im Grunde genommen die indiziert und dann einen Trade für, so wie jetzt zu sehen, $1,000 nach unten ermöglicht, um im Endeffekt eigentlich nur diesen überkauften Status, den du ansprachst, abzubauen. Das zeigt sich dann immer erst im Nachhinein. Ne? Mhm. Weil vielmehr, also ein RSI bedeutet ja grundlegend erstmal, ein starker RSI bedeutet, wir haben einen starken Trend, der anliegt. Und ich habe da immer so ein bisschen die Regel, das findet man auch nirgendwo in den normalen Büchern. Die reden immer von über 70 ist überkauft, unter 30 ist überverkauft. Ist per se will ja, ich.
Das ist der Klassiker, so kennt genau, man das aus allen Lehrbüchern.
Genau, ne? Das will ich auch nicht irgendwie negieren. Aber es ist so, wenn man einen Trend hat und gerade in den großen Zeiteinheiten, da ist zum insbesondere halt Tageschart, Wochenchart anzusprechen. Solange wir in dem Trend, auch wenn der RSI mal wieder sozusagen divergiert und dann weiter gen Süden kommt, heißt das nicht, wir sehen da jetzt eine komplette Trendumkehr. Denn solange er oberhalb der, ich nenne sie immer neutrale Zone, zwischen 45 und 45 sich bewegt, ist das für die Bullen erstmal
55 so, meinst du, glaube ich. Ich glaube, du meinst 45 und 55.
Genau, 45 ja. Und 55 ist für die Bullen soweit erstmal alles in Ordnung. Denn in Bullruns hat sich gezeigt, also wenn man einfach mal selber durch den Tagesstart, könnt ihr selber überprüfen, einfach mal in den Tagesstart geht und euch den Run in 2017 bei Bitcoin anguckt oder dann auch der Run Richtung neuem Allzeithoch in 2021, da war der RSI länger im überkauften Status, als dass das Trader-Depot irgendwie fortwährende Short-Einstiege überhaupt überleben konnte. Ne? Weil ich sagte einmal einfach, the trend is your friend till the end.
Da stimmen dir viele Menschen definitiv zu.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema, der Woche der Entscheidungen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber es stehen tatsächlich einige sehr wichtige Termine im Kalender dieser Kalenderwoche 5. Wir haben zum einen finanzpolitische Entscheidungen von gleich drei Zentralbanken, Fed, EZB und Bank of England, und zum anderen äußerst relevante Quartalszahlen und auch Arbeitsmarktdaten, die anstehen. Hierbei ist auch die Chronologie ein bisschen entscheidend, also wer vermeldet wann was. Gucken wir deshalb als erstes auf morgen, auf den Dienstag. Am Dienstag stehen die Quartalszahlen von UPS an. UPS heißt ausgeschrieben United Parcel Service und ist, ganz wie der Name verrät, ein Paketlieferdienst. In Deutschland und ich glaube auch sonst überall anders auf der Welt sind die mit diesen charakteristischen braunen Lieferwagen unterwegs. Und was ich bemerkenswert finde, während der Fahrt lassen die Fahrer manchmal die Türen auf. Und die sehen alle so charakteristisch aus, weil das alles zum Corporate Design von UPS gehört. Das ist so vorgeschrieben. Wer dann tatsächlicher Hersteller dieser Autos ist, ist dann eigentlich egal. Das kann jeder Autobauer sein. So, kleiner Exkurs in dieser Richtung. Jetzt aber zu der Relevanz von deren Quartalszahlen. Da geht es um die Revenues und Earnings, also Umsatz vor Steuern und den Gewinn. Bei UPS wird aktuell prognostiziert, dass beide Zahlen im Q4, im vierten Quartal, deutlich gegenüber dem Q3 ansteigen. Das ist aufgrund des Weihnachtsgeschäftes meiner Meinung nach für einen Paketlieferdienst jetzt auch nicht allzu verwunderlich. Verglichen mit den vorherigen Q4s wird aber ebenfalls von einer Steigerung ausgegangen. Und mindestens seit dem Quartal 4 2020 hat UPS alle Prognosen immer positiv übertroffen. Stefan, aber warum genau gucken wir jetzt auf UPS?
Ja, also UPS als Finanzdienstleiter ist ein wichtiger Indikator dafür, wie gut es dem Online-Business geht. Also wie gut geht es Amazon, eBay und Co., um es mal einfach zu sagen. Und damit ist UPS eigentlich als wichtiger Fingerzeig für die bevorstehenden Zahlen von Amazon, die wir dann ja am Donnerstag sehen, aber auch sogar Apple zu sehen, denn auch Apple verkauft einen nicht unerheblichen Teil seiner Produkte online, via zum Beispiel Amazon oder aber auch über ihren eigenen Apple Online Store. Und dann sollten diese Quartalszahlen hier dann unter den Erwartungen liegen, ne? Nach diesen, was hast du gesagt, das sind ja jetzt die letzten vier Q4-Quartale, haben sie immer deutlich outperformed. Und diese Erwartung, also Gewinne und Umsätze, liegen unter den Prognosen der Analysten. Und insbesondere auch, und jetzt wird es wichtig, dass der Ausblick für die kommenden Quartale verhalten ausfällt. Wäre das dann wiederum ein klares Indiz dafür, dass zunehmend Kaufzurückhaltung herrscht? Und das ist eigentlich auch nicht wirklich verwundernswert. Denn schaut man sich mal die Kreditkartenverbindlichkeiten in den USA an. Sie sind so hoch wie zuletzt seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Ich hatte dir dafür einen Chart gezeigt. Also die sind unglaublich überschuldet in ihren Kreditkarten momentan. Und gleichsam ist die Sparrate, also das, was sie sozusagen zurückgelegt haben auf der Bank, so niedrig wie seit Ewigkeiten nicht mehr.
Und, den Chart können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer leider nicht sehen, aber es ist wirklich so. Also die Verschuldung geht steil nach oben und die Rücklagen dümpeln irgendwo ganz weit unten und bewegen sich immer weiter nach unten runter.
Ja, und diese Entwicklung hat sich tatsächlich auch jetzt letzten Donnerstag, hatte ich ja Jan in der letzten Folge auch angesprochen, dass Visa und Mastercard-Zahlen perspektivisch da wichtig sein könnten. Die haben zwar beide mehr Gewinn gemacht als erwartet. Und Mastercard nicht ganz so doll die Zahlen wie bei Visa. Und Visa hatte ein Häkchen wieder neue Rekorde. Aber wenn man mal genauer in die Zahlen reingeguckt, da hat man gesehen, dass dort rückläufige Umsatzzahlen zuletzt waren. Das heißt, es bestätigt sich, die Konsumentenseite kann so gesehen nicht so viele neue Impulse liefern. Schlicht und einfach dessen, weil ihnen ein Stück weit auch das Geld fehlt. Ne?
Ja, da sind wir bei den Verbrauchern. Und damit begeben wir uns einfach mal in den Mittwoch. Um 16 Uhr deutscher Zeit vermeldet das Conference Board die Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen. Dieser Wert und damit das Verbrauchervertrauen soll von 108,3 prognostiziert auf 109 ansteigen. Also entgegen dessen, was wir gerade gesehen haben und gehört haben mit den Kreditproblemen, soll das Verbrauchervertrauen trotzdem ansteigen, leicht von 108,3 auf 109,0. Stefan, was bedeutet diese Zahl für die Märkte dann? Wenn es denn so kommt?
Wenn es denn so kommt, würde das bedeuten, dass die Verbraucher weiter denken, dass das Gröbste ausgestanden ist. Also quasi wir das schlimme Jahr 2022 hinter uns gelassen haben und jetzt wieder mehr Vertrauen in die Märkte vorherrscht und auch wieder mehr Vertrauen, dass die Wirtschaft weiterläuft. Wir hatten ja auch zuletzt immer wieder starke Arbeitsmarktdaten. Insofern könnte man denken, okay, der Verbraucher denkt, okay, ich behalte meinen Arbeitsplatz, die Wirtschaft läuft und dann perspektivisch kann wieder konsumiert werden. Man darf allerdings nicht vergessen, dieser Wert von 108, der war, ich weiß nicht, wo sie den hergezaubert haben, überspitzt gesagt, wir hatten wirklich tatsächlich erwartet wurden für den Dezember eigentlich ein Wert von 100. Und der war dann im Endeffekt bei 108, also deutlich höher. Und jetzt erwarten sie 109. Ob dieses dann in Anbetracht der hohen Verschuldungsraten, die wir ja angesprochen hatten, ich weiß nicht, wie gesagt, für mich ist das persönlich kaum vorstellbar, dass das möglich ist, dass die wirklich so hoch kommen. Ich glaube eher, wir liegen unter den 108 wieder, weil die Unsicherheit rund um eine mögliche Rezession in der zweiten Jahreshälfte, welche mit dann auch deutlich steigenden AG-Zahlen einhergehen würde, dürfte auch das Verbrauchervertrauen wieder abschwächen. Und wir reden ja nun, also viele Experten reden ja eigentlich alle davon, dass die Rezession, neuerdings ist der Begriff nicht mehr Soft Landing, sondern Rolling Recession, las ich jetzt die Tage, die ist immer noch imminent. Also die Leute, also die große Mehrheit der Analysten prognostiziert weiterhin Rezession in den USA, spätestens in der zweiten Jahreshälfte. Insofern muss man wirklich sehen, inwiefern das Verbrauchervertrauen da so konstant oben bleiben kann.
Ja, und die tatsächliche Zahl, die wird am Mittwoch, 16 Uhr deutscher Zeit, bekannt gegeben. Stefan, twitterst du wieder?
Ich denke mal, Mittwoch wird sich auf jeden Fall lohnen, da mal ein bisschen was zu schreiben, weil du kommst ja jetzt gleich, Mittwoch kommt ja, dann haben wir ja nicht nur das, sondern Mittwochabend geht es dann ja auch nochmal richtig rund weiter. Da macht es dann durchaus mal Sinn, euch auf dem Laufen zu halten.
Ja, nicht zu viel vorweggreifen. Genau, das kommt jetzt nämlich. Ebenfalls am Mittwoch kommt nämlich der finanzpolitisch wichtigste Termin, allerdings um 20 Uhr deutscher Zeit. Und das ist die Zinsentscheidung der FED. Aktuell stehen wir da bei 4,5% Leitzins. Die Prognose lautet 4,75%. Und da ist natürlich die Frage, ob diese Erwartung getroffen wird. Positiv wäre natürlich alles, was darunter liegt, und negativ ist alles, was darüber liegt. Oder sind diese 4,75% vielleicht auch schon negativ oder positiv, Stefan? Wie wird diese Zahl, wenn sie denn die Prognose trifft, wie wird das aufgenommen und was bedeutet das?
Ja, interessant ist eigentlich, dass 99% der Marktexperten einen Anstieg um 25 Basispunkte erwarten. Also so einen hohen Wert habe ich noch nie gesehen, dass sich alle sind.
Also auf diese 4,75, da sind sich jetzt fast alle einig, besseres Ergebnis als die SED. 99% sagen, das landet bei 4,75.
Korrekt. Also und dass es immer eine Mehrheit gibt, die dann sagen, okay, die FED wird dies oder jenes machen. Das ist laut dem FedWatch-Tool, das übrigens der Link dazu ist, auch in dem Artikel diese Woche, was wird für Bitcoin in dieser Woche wichtig, könnt ihr da direkt draufklicken und das immer verfolgen, wie das so ein bisschen schwankt nochmal. Und das steht jetzt seit Tagen, oder ich glaube seit Anfang letzter Woche, auf 99%. Gut, scheinbar wissen jetzt alle, scheinbar ist dieser Wert jetzt in Stein gemeißelt. Dann fragt sich aber, wenn wir wirklich bei 25 Basispunkten landen, wie viel ist davon dann schon eingepreist und wird das dann eventuell zumindest um 20 Uhr zum Non-Event, also sprich, die Kurse könnten einmal hoch, runter, ruck, ruck, um ein paar kurzfristige hochgehebelte Shorts und Longs einmal aus dem Markt zu killen. Insofern, da ist dann möglich, dass da diesbezüglich nach den Zahlen nicht so viel passiert. Es gibt aber durchaus ja auch die Möglichkeit, wenn 99% was meinen, dann war es nicht selten in der Vergangenheit, das sage ich aus Erfahrung, dass wenn alle was glauben, dass das so sicher ist, was die FED macht, dann macht die FED nämlich auf einmal, zaubert sie ein Kaninchen aus dem Hut und macht auf einmal noch was anderes. Weil es gibt auch durchaus Stimmen, die dafür sprechen könnten, dass die FED erstmal pausiert oder auch Argumente dafür. Oder auch, dass sie einfach noch härter hochzieht und nochmal 50 Basispunkte drauflegt. Ich sag mal, bei einer Pausierung wäre zum Beispiel die Argumentation, dass die sogenannte Core Inflation, also die Kerninflation, das ist die Inflationsrate minus Energie- und Lebensmittelkosten, die FED als Grundlage nimmt im Verhältnis zum Leitzinssatz, um das zu harmonisieren. dass die jetzt schon im Bereich, ich glaube momentan 4,6% liegt. Das heißt, die liegt schon ungefähr in dem Bereich, wo auch die, der Leitzins ist. So, und jetzt ist durchaus vorstellbar, dass die Fed sagt, weil sie weiß, dass die ihre Leitzinserhöhungen aus den letzten Monaten, aus dem Dezember zum Beispiel, dass die immer erst nachgelagert überhaupt sich in den Zahlen im Markt niederschlagen, dass sie sagen, wir wollen jetzt erstmal nur beobachten, weil wir können, wir gucken uns den sozusagen die Inflationsentwicklung im Februar an und können dann im März, am 15. März, glaube ich, die nächste Leitzinsentscheidung der Fed, dann können wir immer noch reagieren und nachjustieren. Ne, wir reden jetzt nicht von Pivot, das, also dieses Pivoting, wovon alle reden, das würde bedeuten Reduktion.
Wo es dann nach unten geht plötzlich.
Genau, ne? Sondern einfach
4,25 oder sowas.
Pause einlegen, abwarten und sich die Zahlen im Endeffekt genau angucken, um einen genaueren Blick zu haben.
Okay, also ein Pausieren wäre dann ja durchaus sehr bullisch.
Richtig, Märkte, ne? Ich glaube, wenn wir pausieren, dann dürfte in der ersten Reaktion auf jeden Fall rums die Bums erstmal nach oben
dann
gehen.
Dann bleibt Bitcoin weiter im mega überverkauften RSI-Bereich bei 99.
Das interessiert dann die Käufer nicht mehr. Dann rennen die Algorithmen oder die Trading-Bots, die kaufen das Ding dann einfach so oder so.
Ja.
Auf der anderen Seite wäre auch dieses Szenario, dass wir durchaus 50 Basispunkte erhöhen, ist nicht gänzlich vom Tisch. Weil Hintergrund dessen ist, dass China sich ja nun ja nach seiner jahrelangen Zero-Covid-Politik sich von dieser Politik nun abgekehrt ist und sich die Wirtschaft wieder komplett öffnen möchte. Haben sie wohl auch. Man sieht, die Flugzahlen sind wieder hoch und sie wollen wieder die Welt produzieren und Weltmärkte mit Produkten versorgen. Und das führt logischerweise auch dazu, dass die dann einen hohen Bedarf an Rohstoffen haben. Wir wissen aber gleichsam, das kann man immer in COT-Reports nachlesen, dass die Lagerbestände von Rohstoffen sind extrem niedrig. Das heißt, wir könnten da so ein sogenanntes Supply-Demand-Problem bekommen. Und wenn der Supply nur begrenzt, also sozusagen konstant verfügbar ist, der Demand auf einmal aber deutlich nach Norden schießt, weil die chinesischen Firmen alle Rohstoffe einkaufen wollen, könnte daraus tatsächlich die zweite Welle der quasi oder eine zweite Inflationswelle entstehen. Denn ja, wenn diese Preise sozusagen, ne, die Rohstoffpreise hochschnellen, dann steigen auch die Erzeugerpreise und die Erzeugerpreise werden dann logischerweise immer wieder an den Endkunden weitergeleitet. Das heißt, auch bei unsere Verbraucherpreise werden dann wieder zulegen. Ein erstes Warnsignal kommt tatsächlich heute Morgen aus Spanien. Oh hört. Mhm. Hier lag nämlich die vorveröffentlichte Verbraucherpreisindex für den Monat Januar tatsächlich bei 5,8% und damit rund 1% oberhalb der Erwartung von 4,9%. Das heißt, wir sehen da schon wieder, es dreht langsam gen Norden.
Ja, das klingt natürlich nicht so gut. Wobei diese ganzen die Erzeugerpreise, ne, die werden ja nicht zu 100% an die Verbraucher durchgereicht und das Ganze hat auch immer eine gewisse Latenz, aber es gibt dann im Prinzip schon mal die Richtung vor, denn die Erzeuger können ja nicht ewig auf höheren Preisen sitzen bleiben, ohne sie weiterzureichen. Ja, spannend jetzt die ersten Zahlen da aus Spanien. Am Mittwoch kommt dann ein wichtiger Quartalsbericht, nämlich der von Meta. Nach einem sehr, sehr schlechten Jahr 2022 mit fortlaufend negativen Zahlen und einem recht üblen Kurssturz sieht es jüngst wieder etwas positiver aus. Wenn man sich den Tageschart mal anguckt, da hat sich sogar seit letztem November ein Aufwärtstrend gebildet. Und auch die Prognose für die Q4-Zahlen stehen höher als für Q3. Stefan, denkst du, dass Meta diese verbesserte Prognose wird erfüllen können? Und welche Relevanz hat überhaupt Meta für unseren Crypto-Space?
Ja, also Meta hatte tatsächlich 2022 ein grauenvolles Jahr. Also die haben ja an mehreren Fronten sozusagen zu kämpfen gehabt. Die haben zum einen rückläufige Werbeeinnahmen gehabt, ähnlich wie Google auch. Und gleichzeitig haben sie aber massiv Investitionskosten gehabt in Mark Zuckerbergs Metaverse-Strategie. So, also da, die haben ja pro Quartal tatsächlich in den letzten 4 Quartale zwischen 2,5 und 3 Milliarden Verlust gemacht, nur in diesem Bereich. Und da hoffen ein Stück weit Anleger nun auf den ersten leichten Turnaround, weil es wurde ja schon Stimmen laut, Mark sollte doch bitte zurücktreten und er hätte jetzt verfehlt und er hätte den Blick verloren. Und die Aktie hat so ein bisschen Vorschusslorbeeren gehabt in den letzten Monaten, hat tatsächlich von seinem Jahrestief im Herbst 2022 mittlerweile rund 50% gen Norden gerallied. Und jetzt muss man mal sehen, ob das wirklich so nachhaltig ist. Warum das für Krypto relevant ist, ist tatsächlich, dass wir wissen, die haben ihr eigenes Metaverse namens Horizon. Und da dürfte es ganz genau zu gucken sein, dass ja auch, ich glaube mittlerweile auch sogar, ist auch in Deutschland verfügbar. Also der rollt das in immer mehr Länder aus. Und da muss man jetzt einfach sehen, wie sind da überhaupt die Userzahlen? Zuletzt war es so ein bisschen so, dass wohl nicht mal die eigenen Mitarbeiter das Ding spielen wollten und er da wohl intern gesagt hat, die sollen das, wenn ihr es nicht spielt, wer soll es dann bitte dann spielen? Und da soll jetzt nochmal nachentwickelt werden. Gibt es tatsächlich hier eine positive Tendenz zu vermelden? Dürfte sich das meiner Meinung nach auch auf anderen Metaverse bei uns im Crypto-Space irgendwie so ein bisschen rüberschwappen. Denn für den Erfolg eines Metaversum ist ja zum einen genommen, dass die Leute da reingehen, aber die wollen auch nur reingehen, wenn sie gute Peripherie haben. Also wenn sie gute VR-Brillen zum Beispiel haben, wenn sie irgendwann mal vielleicht einen Force-Feedback-Anzug, also es gibt schon Force-Feedback-Handschuhe, dann gibt es irgendwann, soll es einen Force-Feedback-Anzug geben, dass man wirklich so dieses komplette Körperfeeling hat, wenn man dann da auch rumrennt. Also sprich, wenn man da hinfällt im Metaverse, dann würde man im Grunde genommen das auch merken, dass man dann Druck aufs Knie bekommt, jetzt mal einfach gesagt. Und da ist natürlich Meta aufgrund der massiven Investitionen in seine Produkte da ein Vorreiter. Und dementsprechend ist das für Krypto auf jeden Fall oder gerade auch für diesen Metaverse-Space und definitiv eine wichtige Sache.
Ja, hat eine hohe Strahlkraft. Ja, jetzt lassen wir den Dienstag und Mittwoch hinter uns und gehen wir in der Woche der Entscheidung einen Tag weiter, nämlich zum Donnerstag. Am Donnerstag um 14.15 Uhr zieht die EZB mit ihrer Zinsentscheidung nach. Am Vortag halt die Amerikaner, dann am Donnerstag die EZB. Der wichtige Impuls, ja, wird natürlich am Vortag von den Amis gegeben. Und aktuell steht der Leitzins in der Eurozone bei 2,0%. Erwartet werden 2,5%. Die relative Erhöhung ist damit natürlich deutlich stärker als beim großen Bruder in Übersee. Aber absolut hinken Lagarde und Co. hier natürlich noch hinterher. Ne? Stefan, wie schätzt du denn die prognostizierten 2,5% für den Markt ein und hat das überhaupt eine Wirkung auf den Crypto-Space?
Ja, also wie schon gerade angesprochen, haben wir in Spanien gesehen, dass die Inflationsrate da schon wieder gen Norden umdreht. Zumindest die Vorerwartungen für die abschließenden Zahlen aus dem Dezember. Und daher muss man dann halt schauen, Frau Lagarde bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als nachzulegen. Und sie kann eigentlich nicht wieder zu früh einknicken, weil wir haben ja zum einen sind sozusagen das, was sie macht mit den Zahlen, was aber immer mitschwingt bei Zentralbanken ist das Vertrauen, weil die Leute vertrauen nun mal darin, dass die Währungshüter, in diesem Fall für Europa, das auch alles schon ordentlich zu ihrem besten Wissen oder zu ihrem besten irgendwie machen und dann nicht wieder in so eine ignorante Haltung wie in 2021 und auch 2022 anfangs verfallen, wo sie denn nämlich viel zu spät auf eindeutige Indizien reagiert haben, dass man eindeutig gesehen hat, oh, jetzt könnte hier die Inflation aber mächtig anspringen. Und bis die Gegenmaßnahmen durch die EZB dann mal eingeleitet waren, da war ja der Drops schon gelutscht und die Inflation schoss schon nach oben. Insofern muss die Frau Währungshüterin das mal zwingend vermeiden.
Ja, meinst du, der Kryptomarkt wird dann nochmal zucken am Donnerstag, wenn die EZB irgendwas sagt? Oder ist das alles schon am Mittwoch mit der US-Entscheidung dann eingepreist und abgespeist?
Ja, wir haben mit Sicherheit eine Erstreaktion, wenn sie stark hochzieht, also wenn sie wirklich die 50 Basispunkte macht, die prognostizierten, oder vielleicht sogar mehr, wird man sehen, dann dürfte das zumindest mal eine Entwicklung beim Euro haben. Und wenn dann der Euro dürfte davon profitieren und den US-Dollar ein bisschen drücken. Und wenn der US-Dollar nach unten gedrückt wird, ist das ja erstmal positiv für Kryptos oder beziehungsweise für Bitcoin und Co., weil die nun mal primär zu weiten Prozentteilen in US-Dollar gehandelt werden. Das heißt, da ist zumindest mal eine leichte Unterstützung für den Kryptomarkt zu sehen, aber so richtig, richtig langfristig dürfte das nicht so wichtig sein, weil wir wissen, dass in Amerika läuft nun mal die Geschichte ab und gerade weil am Donnerstag ja auch noch was anderes kommt. Ne?
Genau, bleiben wir noch am Donnerstag. Da haben wir nämlich auch wichtige Quartalszahlen, du hast es gerade schon geteasert, von Apple, Amazon und Alphabet. Die werden auch AAA genannt. Und hier liefern gleich an einem Tag drei Börsenschwergewichte, die alle auch noch Tech-Werte sind, ihre Quartalszahlen. Was bedeutet das für die konventionellen Märkte im Allgemeinen und unseren Crypto-Space im Speziellen?
Ja, es sind, wie du schon meinst, sind absolute Schwergewichte im S&P 500 wie auch im Nasdaq. Und Schwächen dieser Unternehmen, wir haben ja zuletzt gesehen, Stellenstreichungen bei Amazon, bei Alphabet auch. Ich weiß gar nicht, Apple hat die auch schon Stellen gestrichen. Ich glaube, die haben nur keine Neueinstellungen mehr gemacht. Die haben mehr oder weniger einen Einstellungsstopp, nur noch für den Bereich, ich glaube, Innovation stellen. stellen sie noch Leute ein, aber ansonsten haben die auch erstmal einen Einstellungsstopp. Und das zeigt, wenn die jetzt schwächeln und keine guten Zahlen liefern, dann werden diese beiden genannten Indizes zwangsläufig korrigieren müssen. Und gerade wenn dann auch noch der Ausblickverhalten ausfällt, ne? Es kommt immer, die Zahlen sind das eine für das letzte Quartal, aber wie sehen im Grunde genommen die Forward-PE-Ratios aus? Also was erwartet man für die nächsten Quartale? Und wenn die dann nicht gut sind, dann könnte das wegen der hohen Korrelation von Bitcoin zu diesen beiden Indizes dann ja im Zweifelsfalle auch zu einer, den Bitcoin wieder zum einen nicht kalt lassen und zum anderen mitunter dann auch mit runterreißen, sollten Nasdaq und S&P 500 dann doch nochmal in die Korrektur gehen in der Folge dessen. Ne?
Ja, aber könnte ja auch positiv ausgehen, oder? Gute Quartalszahlen von diesen drei?
Möglich ist alles. Meine persönliche Meinung ist, ich zweifle da so ein bisschen dran. Es kann natürlich sein, dass sie auf Kosten des Gewinns erstmal neue Kunden gewonnen haben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Apple zum Beispiel Angebote hatte für seine Handys, um Leute zu teasern, dass sie da kaufen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie im Dezember Probleme hatten bei der Produktion, weil der Lockdown in China ein Landesteil von China dann auch das größte Werk von Foxconn, das ist der Zulieferer und Produzent von den iPhones betroffen hatte und die, glaube ich, 2 Wochen die Bänder nahezu stillstehen mussten oder abstellen mussten. Und das hat auf jeden Fall das Weihnachtsgeschäft da ein bisschen beeinflusst. Was halt interessant ist für Bitcoin, dadurch, dass er auch das wirklich stärkste Asset dieses Jahr ist. Ne? Wir haben bei Bitcoin ja ungefähr 40% Kursplus gesehen, wohingehend, ich glaube, der S&P seit Jahresanfang 9% gestiegen ist. So, da sieht man einfach mal, Bitcoin hat klar outperformed. Jetzt muss man sehen, inwiefern hat das mit dem Pre-Halving hier zu tun. Wir haben ja das Jahr vor dem nächsten Halving-Termin, Ende März 2024. Ja,
2024 korrekt. Ist Halving. Was ist das? Der 840.000. Block müsste das, glaube ich, sein.
Ja, ne? Das hört sich richtig an. Du hast recht. Hättest du mich jetzt gefragt, wie welcher es ist, hätte ich gesagt, keine Ahnung, wo du aber an 840.000 sagst, die Zahl ist irgendwo im Hinterkopf, dass sie irgendwie was mit Bitcoin und ein wichtiger Block irgendwie ist.
Genau, und der Block-Reward halbiert sich, ne? Was natürlich auf jeden Fall erstmal Verkaufsdruck wegnimmt und das Gut Bitcoin knapper macht.
Ja, und dann habe ich noch ein ganz interessantes, positives Indiz, was ausgerechnet von der oft so verhassten Future-Börse, von den Future-Tradern, in diesem Fall den Institutionellen aus Chicago kommt, der CME. Mhm. Da ist es nämlich so, dass die institutionellen Anleger so ein bisschen klammheimlich, kann man schon fast sagen, da wurde auch nicht so wirklich viel darüber berichtet, die sind mittlerweile massiv long positioniert. Also die haben momentan ein aktuelles Long-Short-Ratio, nennt man das, von ja ungefähr 98:2. Um das mal in Zahlen auszudrücken, 7671 Future-Long-Kontrakte stehen gerade einmal 63 Short-Kontrakten gegenüber. Und das ist Stand Freitagabend nachbörslich, im Grunde mit Schluss des Wochenkurses. Und das ist schon massiv, weil man muss wissen, 7671 Kontrakte sind insgesamt 200.000 Bitcoin long, weil ein Future-Kontrakt beinhaltet immer 25 Bitcoins. Das heißt, das ist ein massiver Wert und das zeigt sich tatsächlich auch, wenn man das Future-Volumen von Binance und Co., also den normalen CACs und der CME vergleicht. Es war mal vormals so, dass der Crypto-Space immer viel mehr Future-Volumen hatte als die CME. Und das hat sich jetzt tatsächlich deutlich gedreht. Mittlerweile ist die CME für 72% des kompletten Future-Volumens verantwortlich. Und das zeigt nun deutlich, dass die Big Boys da momentan jetzt am Drücker sind. Und wenn die ganz klar long positioniert sind, dann ist das nicht so ohne. Und das könnte vielleicht dafür sprechen, dass wir ob aller Erwartungen, dass ja Bitcoin eine hohe Korrelation zum S&P aufweist, vielleicht diese Korrelation, wie in der Vergangenheit schon mal gesehen, komplett wieder abbaut und sein eigenes Ding macht, was für uns ja durchaus wünschenswert wäre.
Wenn es eine positive Entkopplung ist, ja. Ja, aber 98:2% long positioniert, das große Geld, das ist natürlich schon ein sehr krasser und sehr eindeutiger Wert. Und ja, dann kann man sich ja mal überlegen, ob man sich als Kleinanleger gegen das große Geld stellen möchte. Gut. Kommen wir dann zum Schluss der Woche, zum Freitag. Hier liefern die USA noch ihre Beschäftigungszahlen, die NFPs oder auch Non-Farm Payrolls, also alle Jobs außerhalb der Landwirtschaft. Wie viel Uhr kommen diese Zahlen und welchen Einfluss haben die, Stefan?
Die kommen immer traditionell um 14.30 Uhr. Die sind einfach ein wichtiger Indikator dahingehend, dass sie anzeigen, wie robust ist die Wirtschaft gerade. Das sind, wie gesagt, alle Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft, wie du schon gerade sagtest. Und da spielt jetzt zum Beispiel aktuell damit rein, dass ja Stellenentlassungen bei Google, bei Amazon, bei Microsoft hat, glaube ich, auch ein paar entlassen. Also die haben alle irgendwie ein Stück weit so ein paar Leute entlassen. Da muss man einfach mal gucken. Die Zahlen sind auf jeden Fall in den letzten 4 Monaten, hieß es immer, war die Prognose der Experten immer 200.000 und sie, also neu geschaffene Stellen, und sie lagen immer deutlich drüber. Jetzt ist es tatsächlich so, obwohl die zuletzt waren es 200.000 und im Endeffekt waren es dann 221.000 neu geschaffene Stellen. Dennoch haben die Marktanalysten diesen Wert von 200.000 nochmal runterkorrigiert auf jetzt 186.000. Also die sehen auf jeden Fall, dass da eine Abschwächung ist am Arbeitsmarkt. Jetzt wird man sehen, ob diese Zahlen tatsächlich wieder deutlich geschlagen werden können. Das waren in den letzten Malen immer 10, teilweise 15% lagen neu geschaffene Stellen über den Erwartungen. Wird man sehen, ob die wieder darüber liegen können oder ob dieses Mal tatsächlich die Marktexperten richtig liegen mit ihrer Reduktion und wirklich die Anzahl neu geschaffener Stellen deutlich zurückgeht. Das würde dann dafür sprechen, dass sich halt die Stärke des Arbeitsmarkts sukzessive jetzt abflacht und quasi die Wirkung auch dieses Quantitative Tightening durch die Fed und diese Gefahr dieser Rezession ein Stück weit jetzt auch wirklich mal in den Arbeitsmarktdaten niederspiegelt. Ne? Und das zeitgleich kommt tatsächlich zu den NFP-Daten, da hat man immer so einen guten Gradmesser, auch die Arbeitslosenzahlen. Also die Arbeitslosenzahlen für die USA, die werden auch um 14.30 Uhr veröffentlicht. Da sieht man dann auch, ich glaube zuletzt waren das, lass mich gerade gucken, ich bin ja hier immer schnell bei der Sache, lagen wir da auch unter den Erwartungen. Also ich glaube, da war ein Anstieg auf 3,7% erwartet worden. Im Endeffekt lagen sie dann, glaube ich, bei 3,5. Und jetzt werden erwartet, eine Sekunde, gucken wir mal gerade live rein, Arbeitslosenquote, genau. 3,5 liegen wir aktuell und jetzt werden wieder 3,6 erwartet. Das heißt, wir müssen sehen, steigt jetzt wirklich die Arbeitslosenquote, womit ja alle rechnen, weil das ist ein Grund für eine Rezession, oder kann sich der Arbeitsmarkt wirklich weiterhin stabil halten? Ne? Weil solange er sich stabil hält, hat natürlich Herr Powell einen Grund zu sagen, ich kann weiter an der Zinsschraube drehen und ich kann meine hawkische Geldpolitik fortfahren. Wenn wir dort dann sehen, dass die Arbeitslosenquote hingegen deutlich über den Erwartungen liegt, würde man sehen, okay, langsam schwächelt die US-Wirtschaft dann auch, was dann wieder den Fürsprechern einer Rezession dann irgendwie in die Hände spielt, dass die sagen, ich habe es euch ja gesagt.
Ja, da schließt sich dann der Kreis, genau. Und das Perverse ist ja eigentlich, dass man als Anleger jetzt hoffen muss, dass die Arbeitslosenzahlen steigen, dass sie schlecht ausfallen, damit die Zinserhöhungen endlich irgendwann zurückgehen und es sich positiv auf die Anlagemärkte auswirkt. Das ist natürlich ein bisschen verrückt eigentlich, oder?
Ja, dieses Good News and Bad News and Bad News and Good News. Wobei man sagen muss, es hat sich jetzt in den letzten Zahlen so ein bisschen gedreht. Wir haben tatsächlich, ich hatte das nämlich extra nochmal nachgeguckt, dass wir in den letzten, also quasi in 2022, im Herbst war es immer noch so, wenn die Zahlen gut waren, also besser als erwartet, dann ist an den besagten Freitagen immer, wo die NFP-Zahlen veröffentlicht wurden, ist denn der Markt auch immer ein Stück weit runtergerutscht und hat gesehen, Schitte, jetzt hat Herr Powell wieder die Möglichkeit, noch weiter zu drehen. Jetzt ist es so, dass wir am 6. Januar die letzten Zahlen hatten und die lagen auch wieder deutlich über den Erwartungen. Und trotzdem ist am besagten Freitag der klassische Finanzmarkt, wie auch der Kryptomarkt, infolge dieser Zahlen nämlich dann gen Norden gestiegen. Insofern, es kann jetzt auch wieder sein, dass der Markt sagt, wir bewerten jetzt wirklich alles, was gut ist, auch als gut, weil das zeigt, unsere Wirtschaft ist stark und darauf sind wir stolz. Da kommt vielleicht so ein bisschen der Patriotismus in Amerika durch. Und dass wir so ein Stück weit wieder einen Dreh kriegen und dass es eher jetzt ist, wenn die Zahlen schlecht sind, dass das dann ja wirklich darauf hindeutet, dass wir eine Rezession bekommen. Und die will ja eigentlich keiner. Und dass das im Endeffekt dann wieder dazu führen würde, dass die Kurse abverkaufen. Deswegen, ich sage immer, News Trading ist so eine Sache, weil man nie weiß, wie die Big Boys die News nämlich im Endeffekt interpretieren.
Ja, vielen Dank für diese Insights. Und damit nähern wir uns auch schon dem Ende der heutigen Folge. Und weil wir gerade mit den erwähnten Terminen schon eigentlich alle wichtigen Daten für diese Woche abgearbeitet haben, gucken wir eigentlich nur noch auf die Kursziele bei Bitcoin. Stefan, welche Preise sind da relevant?
Ja, Bitcoin hat ja die Marke von 23.390, die hatten wir ja letzte Woche dann auch angesprochen, als dieser Oberkante von der Range, hatten wir am Wochenende insbesondere dann kurzfristig überwunden und stiegen dann im Grunde genommen genau in die Mitte der beiden oberhalb genannten Widerstandsmarken. Da hatte ich letzte Woche gesagt 23.800 und 24.200. Jetzt sind wir mit 23.966, haben wir da im Grunde genommen so ein Mittelding erreicht gehabt, konnten das aber vorerst nicht halten. Also sprich, da müssen wir erstmal abwarten. Denn erst wenn wir diese 24.200 wirklich per Tagesschluss in dieser Woche rausnehmen sollten, dann kann auch das Hoch vom August oder die Hochs aus dem August bei rund 25.200 wieder anvisiert werden. Ob wir das dann diese Woche sehen, wird, denke ich mal, maßgeblich von der Fed und den Quartalszahlen abhängen. Nicht ohne Grund ist diese Woche ja die Woche der Entscheidung, wie wir gesagt haben. Also insofern, Peter, ich sage einfach mal, warten wir ab und harren der Dinge.
Ja, gut, das war jetzt die Oberseite. Wie sieht es auf der Unterseite aus, wenn die ganzen Zahlen alle schlecht ausfallen?
Ja, also korrigiert Bitcoin wegen unter anderem schlechter Quartalszahlen und vielleicht auch einer extrem hawkischen Fed und EZB dann deutlich gen Süden, durchbricht die Marke von 22.800 nachhaltig, stehen wir nun wieder an dieser Range-Unterkante bei 22.300. So, die ist als erste Schlüsselunterstützung eigentlich zu sehen kurzfristig. Denn unterschreiten wir die dann dynamisch, also fallen da wirklich dann auch per Tagesschluss durch, da dürfte sich die Korrektur weiter ausweiten. Nächste Ziele wären dann, wie in der Vorwoche schon genannt, Bereich 21.600 bis 400. Und sollte auch diese Zone dann nicht halten, kommen 20.900 und insbesondere 20.666, also der Teufel ist auch wieder dabei, in Blick. Maximales Kursziel für mich diese Woche, wenn wirklich alles schlimm kommt, sind 20.400. Drunter rechne ich damit aber nicht.
Okay, sehr schön. Vielen Dank dir, Stefan. Damit sind wir für diese Woche durch. Und wenn euch diese Folge genauso gut wie mir gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like oder eine positive Bewertung da, wo immer ihr uns gerade hört.
Ja, ich wünsche euch auch eine interessante Handelswoche und denkt dran, nicht vor der Fed oder insbesondere nicht in der Minute, wo die Fed ihre Leitzinsentscheidung macht oder die anschließende Pressekonferenz hat, sollte man eigentlich, wenn man nicht schon im Markt investiert ist, lieber mal abwarten und an der Seite stehen und das alles beobachten, anstatt dass man jetzt denkt, kurzfristig da schnell irgendwie was machen zu wollen.
Danke dir.